Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend, wir sind gleich zweimal in Venedig. Zum einen, um die ersten Hochrechnungen der Parlamentswahl in Italien zu hören. Die Publizistin Petra Reschi wird einordnen, ob mit Giorgia Meloni nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste Postfaschistin Ministerpräsidentin Italiens wird. Die Wahllokale haben soeben erst geschlossen. Deshalb sind wir vorher erstmal beim Abschluss der Musikbiennale in Venedig. Dort wurde Giorgio Battistelli mit dem Goldenen Löwen geehrt und sein Experiment Mundi aufgeführt. Avantgardistisches Musiktheater, in dem Profimusiker und ihre Instrumente ersetzt werden von Handwerkern und ihren Instrumenten. Nee, Werkzeugen. Jede Menge Handwerker braucht's auch in Kassel, um die Documenta 15 abzubauen. Nach 100 Tagen ist die strittige Weltkunstschau heute zu Ende gegangen. Wir fragen abschließend, ob die Kunst von politischem Aktivismus gekapert wurde. Venedig und seine Biennale. Im Wechsel stehen die bildende Kunst, die Architektur, das Kino, der Tanz, das Theater und die letzten 10 Tage die Musik im Mittelpunkt. Heute Abend endete sie, die Biennale Musica, das 66. internationale Festival zeitgenössischer Musik. Der Goldene Löwen für das Lebenswerk geht in diesem Jahr an den Avantgarde-Komponisten Giorgio Battistelli und eines seiner legendären Musiktheaterwerke wurde heute Abend im Teatro Alle Tese aufgeführt. Experimentum Mundi. Für Fazit ist Jörn Florian Fuchs in Venedig. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, wie ist das, an diesem Wahltag und Abend in Venedig ins Theater zu gehen? Gerade kommen hier schon die ersten Meldungen. Eine Nachwahlbefragung der RAI sieht tatsächlich das rechte Lager um die Postfaschistin Giorgia Meloni vorne. Wir werden später in der Sendung genauer darüber berichten. Wie war für Sie die Stimmung an diesem Wahlabendtag in Venedig?
Also auffällig war gegen Abend doch ziemlich viel Polizei, die in der Stadt präsent war, was ich bin schon ein paar Tage hier vorher nicht der Fall war, auch auf den Vaporetti, wobei da ist schon ein Stichwort. Normalerweise fahren diese kleinen Bötchen ja von einem Ort zum anderen sehr, sehr verlässlich und gestern und heute gibt es also große Lücken im Plan. Da steht auch nicht dran, wann die genau fahren. Das ist so ein bisschen, muss man ein bisschen Glück haben. Das liegt daran, dass das Personal vor Ort wählen muss, dort, wo es gemeldet ist. Also wenn jemand aus Rom kommt oder aus Parma oder sonst woher und hier in Venedig arbeitet, dann fährt er übers Wochenende zurück, um dort zu Hause zu wählen. Deswegen herrscht dort Personalmangel. Eine etwas sehr eigenwillige Geschichte. Ich verwende übrigens wirklich nur die männliche Form, weil ich habe also nur Männer bis jetzt auf diesen Booten gesehen. Da ist Venedig wirklich noch old-fashioned. Und der schöne Kontrast aber zu der politischen Situation und zu dieser Anspannung, die dann auch im Publikum langsam stieg, war dieser Abend, der ja ein großes letztlich Gemeinschaftswerk ist. Es wird dort eben etwas aufgebaut, statt etwas niederzureißen oder zu zerstören.
Experimentum Mundi, das ist das erste große Werk für Musiktheater von Giorgio Battistelli, 1981 komponiert. Da war er gerade mal 28. Im nächsten Jahr wird er 70 und gilt neben Salvatore Ciarino als der wichtigste italienische Gegenwartskomponist. Was, Herr Fuchs, ist das für ein Werk? Experimentum Mundi, die Erfahrung der Welt.
Ja, das hat ganz viel mit Albano Laziale zu tun, seinem Geburtsort. Battistelli kam auf die Idee und das hat ihm so auch eigentlich keiner nachgemacht bis heute. Die Handwerker aus seinem Geburtsort, auch hier nenne ich bewusst nur die männliche Form, Handwerker aus seinem Geburtsort auf die Bühne zu holen und eine ganz ausgeklügelte Partitur für sie zu schreiben. Und das sieht hier so aus, dass wir auf der Bühne die erst im ganz Dunklen liegt, dann taucht Battistelli auch als Dirigent auf, dann geht's Licht nochmal aus und dann plötzlich sehen wir Spotlight auf einen Nudelmacher und es wird ein Ei zerschlagen und noch ein Ei und dann werden langsam Nudeln hergestellt, beziehungsweise der Teig. Es kommt ein Schmied hinzu, genauer gesagt zwei Schmiede. Es gibt eine wirkliche Schmiede, die leuchtet und raucht auch und man merkt das auch im Raum. Es gibt Messerschleifer, es gibt zwei Handwerker, die eine Mauer bauen, ein kleines Mäuerchen und ganz ganz wichtig. Also wenn Sie irgendwann mal eine Terrasse brauchen, das können Sie in einer Stunde komplett fertig bekommen, offensichtlich während dieses Stücks. Es ist also unglaublich, was die alles schaffen. Und das Entscheidende dabei ist, wie genau das gearbeitet ist. Da ist nichts beliebig, da klopft und klappert es nicht mal irgendwo, sondern es ist ganz, ganz, ganz genau notiert. Und man merkt, auch Battistelli ist in jeder Mikrosekunde wirklich dabei zu schauen, aha, das machst du jetzt und das machst du jetzt.
Ich habe hier mal einen Ausschnitt.
Fabbro Ferraio. Schuccherio. Incudine semplice, incudine a bicorna. Bicorna rotonda, bicorna squadrata. Piattello di ferro, maschio per ardesia, maschio la punta, piccolo schicchiello, schicchiello il manico.
Das ist jetzt das Spannende, wie Battistelli das komponiert, wie er das dirigiert. Was macht er mit diesem Material?
Er lässt es wirklich durch diese verschiedenen Handwerkergruppen wandern und öfters gibt es den Punkt, wo man sagt, ja, es ist eigentlich zu Ende und es beginnt eine neue Szene buchstäblich und die Szene heißt halt auch, dass jetzt an einem anderen Teil dieser, ich nenne es einfach mal Terrasse oder diesem Mäuerchen, weitergearbeitet wird. Und dann gibt es zwei Herren, die auf so einem Art kleinen Fahrrad sitzen und dann sprüht das, also offenbar kann man da, ist so eine Scheibe, kann man da Messer schleifen oder irgendetwas machen. Also man muss sich, glaube ich, sehr gut auch in den einzelnen Gewerken auskennen, um das ganz genau zuzuordnen. Wir haben gerade noch Pepe Servillo gehört als Sprecher, der unter anderem aus der Enzyklopädie von Diderot dort Sachen vorträgt. Es gibt vier Frauen, die singen einerseits die Namen der Leute dieses Dorfes, auf der anderen Seite hat es auch was Madrigalhaftes, fast was Spirituelles. Das ist ein Punkt, das hat eine Kollegin auch, die neben mir saß, aufgespitzt dann gleich und sagte, das ist natürlich schwierig, weil wir haben wirklich nur Männer, ja, die dort wirklich im Orchester sind. Und ein Schlagzeuger auch im Hintergrund, das ist wirklich auch ein Profimusiker, eine auskomponierte Partitur für Schlagzeug. Und die Frauen sind eigentlich nur die Namen vorlesen oder singen oder so im Hintergrund bleiben. Da ist in gewisser Weise was dran, aber das Stück ist natürlich auch schon wirklich alt. Und in Italien ist es so, dass es grundsätzlich nur mit den Leuten dieses Dorfs aufgeführt wird. Zum Teil allerdings sind die in der zweiten und dritten Generation, also schon die Großväter, sind dabei. Während das im Ausland so ist, dass man dann natürlich auch lokale Kräfte eben mit einbezieht, aber es bleibt irgendwie etwas Einzigartiges heute, auch mit einer großen Schlussapotheose.
Was geht denn da für eine Botschaft von aus? Also ist das so eine Art klingendes Denkmal?
Ja, und ein Erinnerungstheater und aber auch einfach unglaublich musikalisch. Also so eine Musikalität, so ein Witz aus diesen Klängen, aus diesen Geräuschen herauszuholen, das ist schon singulär. Und das Spektrum von Battistelli ist ja ein sehr, sehr breites. Es gab hier eine Jules Verne-Oper etwa. Wir haben in Deutschland vor ein paar Jahren Lot in Hannover gehabt, eine Uraufführung. Und es kommt an der Deutschen Oper Berlin, wo dieses Experimento Mundi übrigens auch ein paar Mal im Oktober laufen wird, gibt es in der Spielzeit noch Theorema nach Pasolini, was Battistelli auch schon mal veropert hat, aber jetzt nochmal neu fasst. Er ist sehr, sehr vielseitig, vielschichtig, ohne irgendwie eine Beliebigkeit zu haben. Und ich denke, dass diese Auszeichnung wirklich verdient ist. Und vielleicht noch ein kurzes Wort. Lucia Ronchetti, eine der wichtigsten italienischen Komponistinnen, sie leitet diese Musikbiennale jetzt im zweiten Jahr, hat auch wirklich ein Füllhorn hier ausgeschüttet mit Klanginstallationen, zum Teil in den Räumen der Kunstbiennale. Also es ist eine Überfülle, nicht nur des Wohllauts eben und heute Abend dann doch nochmal eine Klimax, die sofort zu stehenden Ovationen gesorgt hat.
Experimento Mundi von Giorgio Battistelli, dem diesjährigen Preis. Preisträger des Goldenen Löwen der Biennale Musica in Venedig. Heute Abend ist das Festival zu Ende gegangen und Jörn Florian Fuchs war dabei. Vielen Dank.
Gerne.
Sie haben es gerade schon angedeutet, genau am 19. und 21. Oktober kommt diese Produktion dann nach Berlin auf Einladung der Deutschen Oper ins Haus der Berliner Festspiele. Nun ist sie also vorbei, die Documenta 15. Um 20 Uhr wurde die Weltkunstausstellung in Kassel geschlossen. Ganz offiziell, nicht vorher abgebrochen, wie immer wieder gefordert wurde, in den 100 Tagen heißer Debatten. Gestern Abend habe ich hier ein Fazit mit dem Soziologen Heinz Bude Bilanz gezogen, dem Gründungsdirektor des unabhängigen Documenta-Forschungsinstituts und er sprach davon, dass die Kunst ihre Unschuld verloren habe und die Documenta deshalb notwendigerweise scheitern musste. Nachzuhören in der DLF-Audiothek. Heute möchte ich mit dem Kunstkritiker Carsten Probst den Blick nochmal auf die Kunst richten, unter der Fragestellung, ob sie von politischem Aktivismus gekapert wurde und somit unter die Räder gekommen ist. Aber Carsten Probst, erstmal die Frage, sind auch Sie erleichtert, dass die Documenta 15 jetzt zu Ende ist?
Ja, ganz ehrlich, nein. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Fragen, die jetzt durch die Documenta so breit öffentlich verhandelt wurden und diskutiert wurden, nun wieder so in diese Welt der Gremien, der kleinen politischen Parteidebatten und so der Fachgruppen verschwinden werden, glaube ich, in den nächsten Jahren und Monaten. Also klar, diese ganzen Debatten waren natürlich innervierend. Sie waren oberflächlich teilweise. Ich hatte auch den Eindruck, es gab einen richtigen Überdruss insgesamt. Aber insgesamt waren die auch ein Spiegel, fand ich, so der Debattenkultur in Deutschland, was so die wichtigen kulturellen Knotenpunkte im Moment anbelangt. Und als solche war es dann doch wieder wertvoll. Also wenn man sich jetzt feststellt, die Documenta würde jetzt noch ein bisschen länger dauern, dann würden diese Themen alle wachgehalten, also richtig im Fokus der Öffentlichkeit bleiben. Und zuletzt gab es, fand ich, auch differenziertere Töne bereits in der Debatte. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit gewesen, das auch noch stärker zu versachlichen.
Insgesamt wurde viel zu wenig über die Kunst gesprochen. Wir können das ja noch mal ein bisschen nachholen. Was möchten Sie vielleicht noch mal rausholen, aus diesen vielen Schatten herausheben?
Ja, vielleicht eine Vorbemerkung auch dazu, weil ich glaube, dass ich mir eigentlich einig bin mit vielen sehr grundsätzlichen KritikerInnen an dieser Ausgabe der Documenta, dass wir eigentlich relativ wenig Kunst gesehen haben im klassischen europäischen Sinn des Wortes. Also nur sehe ich das vielleicht nicht so als das Problem. Also das war für mich eigentlich sogar eher eine willkommene Erweiterung. Aber nehmen wir beispielsweise so etwas wie dieses Projekt Trampoline House, das aus Dänemark auf der Documenta war, das also mit Migrantinnen und Geflüchteten so Bildsprachen für Erfahrungen des Asyls in Mitteleuropa erarbeitet hat. Das sind Arbeiten gewesen, die so quasi on the fly oft entstanden sind und häufig überhaupt nicht so diesen Verwertungsmechanismen des europäischen Kulturbetriebes entsprochen haben und die ich trotzdem aber sehr eindrucksvoll fand. Oder nehmen wir die Kubanerin Tanja Bruguera, auch in Europa schon sehr bekannt, mit ihrem Instituto de Artivismo Hannah Arendt, die hat jeden Tag während der gesamten Laufzeit der Ausstellung eigentlich eine neue Erzählung der kubanischen Kulturgeschichte produziert mit verschiedensten Stimmen und Künstlerinnen, die in Kuba überhaupt nicht zu Wort kommen oder gezeigt werden dürfen. Das heißt, man kann nicht mit einer Erwartungshaltung eigentlich auf diese Documenta gegangen sein, zu sagen, habe ich jetzt gesehen, dann ist abgehakt, sondern war wirklich gefordert, sich auch einzulassen. Und hat also gewissermaßen diese Erwartungshaltung auch nicht bestätigt gefunden, dass man jetzt irgendwie visuell groß bedient werden muss. Und diese Herausforderung, glaube ich, steht insgesamt für ganz viele Arbeiten und wurde vielfach eben gar nicht angenommen in den Debatten.
Also haben wir dadurch Kunstdebatten verpasst, gar nicht geführt, obwohl die Kunst dazu Anlass gegeben hätte.
Ja, genau, würde ich sagen. Und zwar im Kern ist es diese Debatte um den Zusammenhang von Kunst und Wissen. Das ist eine Debatte, die von der Documenta nicht erfunden wurde. Die haben wir schon lange. Ich möchte wirklich erinnern an die ethnologischen Museen, wo diese Debatten auch sehr viel geführt werden. Also nehmen wir jetzt beispielsweise Bilder nur, um unseren Kanon zu bestätigen, oder nehmen wir sie tatsächlich, um in einen Dialog zu treten? Kommen wir dazu, andere kulturelle Praktiken als wirklich gleichwertig zu verstehen? Wie gesagt, das ist nicht von der Documenta erfunden worden. An ethnologischen Museen beispielsweise wird sehr viel darüber diskutiert, wie können wir solche Debatten anstoßen. Zum Beispiel ganz einfach dadurch, dass man Kuratorinnen aus den jeweiligen kulturellen Zusammenhängen einlädt, Ausstellungen zu inszenieren. Die würden es anders machen als wir, als Europäer. Und insofern kann man eigentlich eine Analogie ziehen. Rohan Grupa haben es auch anders gemacht, als wir es machen würden. Und sie haben auch ihre Verantwortung respektvoll an kulturelle Gruppen aus anderen Kulturen delegiert. Daran kann eigentlich nichts falsch sein. Nur die Umsetzung war teilweise wirklich grauenhaft schlampig.
Die nächste Documenta steht jetzt vor diesem schwierigen Spagat, künftig Regularien zu finden, um politische Vereinnahmung zu verhindern, ohne die Kuratorinnen und Kuratoren und die Künstlerinnen und Künstler zu zensieren. Wie kann das gelingen?
Ja, also wenn irgendwelche Kontrollmaßnahmen, sage ich mal, eingeführt werden, dann politische Art, wie sie auch immer wieder im Gespräch waren, nicht zuletzt durch die Kulturstaatsministerin in ihrem Fünf-Punkte-Papier, muss man, glaube ich, darauf achten, dass man diese sehr übergreifenden Fragen nicht einfach abwirkt durch irgendwelche Kontrollen. Ich glaube, das würde nicht nur der Documenta schaden, sondern dem Land selber und seinen kulturellen Debatten. Also, so wie diese Documenta jetzt rezipiert wurde, wird sie eigentlich ganz von selbst eine Art Mahnung, eine Art Fanal fast für alle künftigen LeiterInnen dieser Documenta-Reihe sein, wenn die sich bewerben, werden die anhand dieser Documenta schon sensibilisiert sein und werden schon aus Selbstschutz nicht das erleben wollen, was jetzt Juan Grupa oder auch die Geschäftsführerin Sabine Schormann erlebt haben an öffentlicher Verdammnis geradezu. Ja. Deswegen glaube ich, erzeugt diese Documenta von allein eine gewisse Sensibilisierung und die Politik ist, glaube ich, gut beraten, das auch sehr achtsam zu befolgen.
Und wohin sollte sich die Documenta 16 Ihrer Meinung nach entwickeln? Also so wie Heinz Bude gestern hier gesagt hat, möglicherweise kuratiert von Soziologinnen?
Ich glaube, er nannte sogar Bruno Latour oder ja. So. Hoffentlich nicht, habe ich gedacht. Der macht keine besonders guten Ausstellungen. Aber grundsätzlich auch das, dieses Beispiel wieder, das wäre wieder so ein westlicher Experte, der dann die VertreterInnen anderer Kulturen so an den europäischen Tisch ruft. Also das wollen wir eigentlich vielleicht nicht. Also idealerweise setzt sich wirklich unter den künftig Verantwortlichen dann die Einsicht durch, dass es speziell in Deutschland auch echten Nachholbedarf an diesen interkulturellen Debatten gibt. Und ja, das ist wirklich so auch diese, grundsätzlich die Strategie von Juan Grupa nicht falsch war. Also wirklich Verantwortungen zu delegieren. Sie muss nur diese Praxis sehr, sehr achtsam befolgt werden. Und ich glaube, das lässt sich, bin ich jetzt sehr optimistisch, aber ich glaube, das lässt sich mit einer ausreichenden Expertise im Hintergrund auch durchaus fortführen. Ich glaube, dahinter zurück kann man jetzt nicht mehr.
Das Schlusswort des Kunstkritikers Carsten Probst zur Documenta 15, die ab sofort Geschichte ist, allerdings eine, die doch noch aufgearbeitet werden muss. Vielen Dank.
Gerne.
Die britische Theaterregisseurin Lily Sykes ist Ende 30, lebt und arbeitet nicht an den schlechtesten Orten Europas. In London und Paris, Berlin, Zürich und Wien. Aktuell ist sie am Schauspiel Frankfurt, wo sie Ibsens Ein Volksfeind inszeniert hat. Nun kann man sagen, die Kapitalismuskritik dieses Stücks um Lügen, Korruption und Gier am Beispiel einer Kurstadt, ja, das geht irgendwie immer, aber vielleicht spitzt Lily Sykes das Stück ja nochmal neu zu. Natascha Pflaumbaum hat die heutige Premiere miterlebt. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ibsens Volksfeind hat gerade mal wieder Konjunktur. Im März wurde das Stück in Dresden gespielt. Gestern hatte es in Stuttgart Premiere, heute also in Frankfurt am Main. Warum passt es gerade jetzt wieder so gut in unsere Zeit?
Zum einen, weil es um einen Umweltskandal geht und zum anderen, weil es um Meinungen von Mehrheiten geht, die sich blind oder auch schweigend hinter einen in Anführungsstrichen Führer stellen. Und zu schauen, wie da die Dynamik ist, wie sich Mehrheiten verändern und wie sich eben solche Gefolgschaften auch entwickeln, das zeigt dieses Stück ganz gut, wenn man es jedenfalls so macht wie Lily Sykes in Frankfurt.
Vor 10 Jahren war sie Regieassistentin am Schauspiel Frankfurt. Jetzt kehrt sie dahin also zurück. Angekündigt hat sie, dass sie sich auf die absurde Komik im Volksfeind stürzen wolle. Wie macht sie das?
Sie bringt dieses Stück nicht als illusionistisches Theater auf die Bühne. Also sie erzählt nicht die Geschichte 1:1, sondern sie macht es total performativ und zwar so, wie es eigentlich ihre Generation am liebsten mag. Sie zieht überall Metaebenen ein und stellt den Text regelrecht aus. Auch die Personen werden wirklich als Figuren ausgestellt, total plakativ als Typen gezeichnet. Man erkennt beim ersten Blick schon, was das für Typen sind, an der Kleidung, an der Haltung. Aber wie gesagt, diese Meta-Ebenen, das ist das Interessante. Das beginnt gleich am Anfang mit einem Moderator, der per Mikro die Akte der Handlung ankündigt, auch den Nebentext erzählt über die Szene, das Wohnzimmer des Doktors und die Auftritte der Figuren dann auch annonciert. Und das endet am Ende in einer TV-Nachrichtenshow, in der dann das echte Publikum, also wir, gefragt werden, ob das Ibsen-Stück jetzt eigentlich mal normal weitergehen soll oder ob diese Nachrichtenshow, die auch live gefilmt wird, weiterlaufen soll. Und wer das will und wer eigentlich auch will, dass es bis zum Schluss in dem Stück schneit. Also es gibt völlig absurde Meta-Ebenen, die eingezogen werden, um quasi diese Moral, die das ganze Stück die ganze Zeit transportiert, zu konterkarieren, aber auch um eine gewisse Leichtigkeit da reinzubringen und natürlich dieses Dreieck aus, wer hat hier eigentlich Recht, wer hat hier eigentlich die Macht und wer hat hier eigentlich die Wahrheit gepachtet, immer wieder auf eine leichtere Ebene zu bringen.
Sie haben gerade gesagt, der Text würde so ausgestellt werden. Wir haben heute leider keinen Szenenausschnitt vom Theater bekommen, aber ja, wie klingt die Sprache in dieser Inszenierung? Wie bringt das Ensemble damit auch das Komische rüber?
Lily Sykes kürzt den Text auf 2 Stunden ohne Pause und bringt ihn tatsächlich auf das Level der Sprache der Generation Z, also sie, der sie eigentlich nicht ganz angehört, aber da sind Sätze eingeflochten wie ich pinsel dir die Fontanellen oder ich lutsch dich rund oder da gibt's Sprüche mit du Pudding bis fucking langsam. Also es wird immer wieder ganz normale Sprache eingeführt, die das Ganze, die natürlich die Komik auch reinbringt und die das auch so leicht macht und das Ganze konterkariert. Das Stück ändert sie dann tatsächlich auch an 2 Stellen. Sie bringt eine Bürgermeisterin ins Spiel, es gibt also eine Schwester von Thomas Stockmann, Petra Stockmann, und am Ende schafft sie auch ein ganz anderes Ende, indem sie nämlich diesen Geschwisterkonflikt zwischen Bruder und Schwester tatsächlich nicht auflöst, sondern beide gehen am Ende unter. Das erscheint ja konsequent. Aber die Sprache, vor allem auch die Körpersprache, dieses völlig überdreht, absolut überzogen, ungelenk. Es wird viel hingefallen, es wird viel gerauft, gekniet. Es wird im besten Sinne kindisch gespielt, weil alle Gefühle, alle Meinungen, alle Haltungen werden ungeschützt ausgeplappert, ausgelebt, sodass man sich eigentlich ziemlich fremdschämt für diese Figuren. Aber das ist das Gute, weil tatsächlich alle Psychohandlungen offengelegt werden und man diese komplette Dynamik der, jetzt bin ich auf der Seite, jetzt folge ich dem, jetzt habe ich hier Skrupel, jetzt habe ich da keine Skrupel, jetzt vertrete ich hier meine Interessen, das wird alles so sichtbar gemacht.
Also ich höre große Begeisterung.
Es ist lustig, es ist unterhaltsam und es zeigt einfach, dass auch das moralischste Stück und die hehrsten Standards und die größten Red Flags, die man haben kann, dass die immer wieder von den eigenen Interessen unterwandert werden und dass das allzu menschlich ist. Es gibt eben nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt die vielen Wahrheiten und dafür ist dieses Stück tatsächlich ein Plädoyer.
Ibsens Ein Volksfeind, neu inszeniert am Schauspiel Frankfurt von der britischen Regisseurin Lily Sykes. Die Premierenkritik von Natascha Pflaumbaum für Fazit. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christine Jensen.
Für sein Werk Schüleraustausch zur Absurdität von Kriegen hat der Künstler Tobias Hacker alias Gümmig in Düsseldorf den Deutschen Karikaturenpreis erhalten. Mit einfachen Strichen zeige seine Zeichnung in fast infantiler Weise in Schwarz-Weiß eine reale und zugleich absurde Situation, begründete die Jury ihre Entscheidung. Soldaten, die kurz zuvor noch Schüler gewesen seien und voneinander lernten, stünden sich im Schützengraben gegenüber. Gümmig zeige den Irrsinn des Krieges simpel und gerade deshalb effektvoll, hieß es. Er erhielt den geflügelten Bleistift in Gold. Silber ging an Dominik Joswig für seine Karikatur Erwartungen, Bronze an Björn Cieszynski alias Huse für eine Zeichnung zu deutscher Spießigkeit. Der mit insgesamt 11.000 Euro dotierte Preis wurde zum 23. Mal vergeben. In Prag hat der Europäische Kulturerbe-Gipfel begonnen. Er wird von der Organisation Europa Nostra in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und dem tschechischen Kulturministerium veranstaltet und gehört zum Programm der derzeitigen tschechischen EU-Ratspräsidentschaft. Im Rahmen des dreitägigen Treffens steht morgen auch die Verleihung der European Heritage Awards an. Die insgesamt 5 Hauptpreise werden in den Kategorien Restaurierung und angepasste Nutzung, Forschung, Bildung, Bürgerengagement und Bewusstseinsbildung vergeben. Die Schriftstellerin Katharina Polladian hat den Rheingau-Literaturpreis 2022 für ihren Roman Zukunftsmusik erhalten. Mit Zukunftsmusik ist Polladian ein vielstimmiges Gesellschaftsporträt gelungen, heißt es in der Begründung der Jury. Der Roman erzählt von einem einzigen Tag des Jahres 1985 in einer sowjetischen Gemeinschaftswohnung und erinnert an einen Moment der jüngeren Geschichte, in dem alles möglich schien. Die Auszeichnung ist mit 11.111 Euro und 111 Flaschen Rheingau-Riesling dotiert. Die FDP hat nach Medieninformationen Reformvorschläge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erarbeitet. Die Zeitung Die Welt berichtet, das Präsidium der Partei wolle das Papier morgen beschließen. Demnach verlangt die FDP unter anderem, die Rundfunkbeiträge vorerst nicht mehr zu erhöhen. Weitere Änderungsvorschläge bezügen sich auf den Bildungs- und Informationsauftrag der Sender, die Höhe der Gehälter in Führungspositionen sowie auf Kontrolle und Verwaltungsstrukturen der Rundfunkanstalten.
Wer eine Reise zu den französischen Schlössern an der Loire macht, kommt in der Stadt Blois vorbei, gelegen zwischen Orléans und Tours. In einem ehemaligen Kloster ist dort das französische Zentrum der Fluxusbewegung zu finden, La Fondation du Doute, die Stiftung des Zweifels. Das Neue dieser Kunstrichtung aus den 1960er Jahren war nicht nur das Kunstwerk an sich, sondern die schöpferische Idee. 60 Jahre Fluxus feiert man in Blois jetzt mit der Wiedereröffnung des Museums und einer Ausstellung des Fluxus-Altmeisters Ben Vautier. Er kreist in seinem Werk ums Ego und fragt deshalb auch, wer bin ich?
Wer bin ich? Ben Vautier hält Hof im Empfangsraum des Museums. Der wichtigste Vertreter von Fluxus in Frankreich ist für seine charakteristischen Schreibschriftkommentare berühmt. Beispiel: Das Ego ist unzerstörbar. Der Titel der neuen Ausstellung von Ben Vautier.
L'ego, il est partout. Je suis à la recherche scientifique de la particule de l'ego.
Das Ego ist überall. Ich suche wie ein Wissenschaftler nach den Elementarteilchen, die ein Ego ausmachen. Eine Pflanze, eine Bakterie, was auch immer lebt, braucht ein Ego, um sich fortzupflanzen. Alles, was überleben will, hat ein Ego. Bei Künstlern ist das Ego natürlich. Dann gibt es das Ego des Menschen und ein Ego der Völker.
Der Künstler Ben Vautier drückt seine Ideen in Kommentaren, Wahrheiten, Feststellungen und lustigen Wortspielen aus. Er war 1972 auf der Documenta 5 in Kassel dabei. Mehrere seiner Werke sind im Potsdamer Museum Fluxus Plus ausgestellt. In seiner neuen Ausstellung in Blois kommt der 85-Jährige auf existenzielle Themen zurück. Müssen wir Angst haben? Oder der Tod hat kein Ego?
J'ai 85 ans et que 85 ans, je me dis, bon Ben, tu vas encore tenir le coup un ou deux ans avant de mourir.
Ich bin 85 Jahre alt und sagte mir, du hast noch 2 Jahre Zeit, bevor du stirbst. Ich hatte 4 oder 5 unterhaltsamere Ideen, aber ich sagte mir, heute muss ich die Fragen stellen, die mich interessieren, über die Grenzen der Kunst und über das Ego. Ich spiele den Philosophen.
C'est des questions. Je joue les philosophes.
Unterhaltsam ist der Künstler nach wie vor. Vautier hat hunderte von Anekdoten auf Lager, viele Erinnerungen an andere Fluxus-Künstler. 1962 traf er George Masyounas, den amerikanischen Mitbegründer, Theoretiker und Propagandisten der Kunstbewegung.
George Masyounas sagte, du musst nach New York kommen. Da ist ein Typ, entweder er macht gar nichts auf der Bühne oder er geht weg oder er trinkt ein Glas Wasser und das ist alles. Wie heißt er? George Brecht. Ich sagte, den muss ich sehen. Ich ging nach New York und sah George Brecht. Er legte die Hände auf ein Klavier, dann ging das Licht aus und er ging weg und kam nicht wieder, sondern ging nach Hause. Die Leute um Fluxus interessierten sich für die Grenzen der Kunst.
Ben Wauthiers Meister waren Marcel Duchamp und John Cage. Dem amerikanischen Komponisten und Künstler hat er am Eingang der permanenten Ausstellung im französischen Blois eine Hommage gewidmet. Something is always happening. Ein Kasten mit allen erdenklichen Objekten, die einen Ton von sich geben, wenn das Publikum sie berührt. Darüber hängt ein Porträt von John Cage. Im neu gestalteten Museum sind in 5 Sälen Werke von rund 50 Künstlern ausgestellt. Zum Beispiel ein umgestürztes Klavier von John Cage, ein Tisch mit 2 Stühlen von George Brecht oder ein von Daniel Spörri an der Wand befestigtes Frühstück aus aufgeklebten Tellern und Lebensmitteln. Alle Videos, Objekte, Dokumente und Werke passen zum Geist der Fluxus-Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Das Publikum soll nachdenken und mitmachen. Auch deutsche Künstler um Fluxus sind dabei. Farango von Wolf Vostell, 40 Autotüren, auf jede drischt ein Hammer ein. Von Josef Beuys hängt ein Flugblatt in Form eines Wahlzettels, der zur Wahlverweigerung aufruft. Ben Wauthier erinnert sich.
Wir waren im Wettbewerb mit den Deutschen und es gab auch einen Krieg zwischen Beuys und Vostell. Beuys sagte, Vostell sei schlecht und Vostell sagte dasselbe von Beuys. Und doch blieben beide in der Kunstgeschichte.
Eines der Videos zeigt ein Konzert in Wiesbaden aus dem Jahr 1962, bei dem sich die Künstler vor dem verwirrten Publikum die Zähne putzen. Fluxus wollte provozieren, das Ego der Künstler zeigen, Experimente und Unterhaltung, Musikalität und Partizipation miteinander verbinden. Fluxus wollte Leben und Kunst, Kunst und Leben vereinen.
Martina Zimmermann über die Wiedereröffnung der Fondation du Doute im französischen Blois und einem großen Auftritt des Fluxus-Altmeisters Ben Wauthier. Sie hören Fazit. Bekommt Italien nach der heutigen Parlamentswahl mit der Postfaschistin Giorgia Meloni die erste Ministerpräsidentin? Bilden Rechte, Nationalisten und Postfaschisten 77 Jahre nach dem Ende des Faschismus gemeinsam die nächste italienische Regierung? Es sieht so aus. Die Wahllokale haben heute früh um 7 Uhr geöffnet und erst um 23 Uhr geschlossen. Somit können wir jetzt in Fazit die ersten Hochrechnungen verkünden und das Ergebnis einordnen lassen von der Publizistin Petra Reschi, Mafia-Expertin und Bestseller-Autorin. Sie lebt seit 30 Jahren in Venedig und von dort ist sie uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Reschi.
Guten Abend.
Wie sehen die ersten Hochrechnungen aus, die Ihnen vorliegen?
Ja, leider, wie es zu erwarten war. Also dass die Fratelli d'Italia, also die Brüder Italiens von Meloni, zwischen 23% und 27% liegen. Und die sozusagen die Rechtskoalition jetzt auf zwischen 43% und 47% kommt, ja. Das heißt, dass die Links, also sagen wir mal so, Mitte links, PD und so weiter, kommen auf 25% bis 29% und selbst die Cinque Stelle, also die 5 Sterne, haben zwischen 13,5 und 17,5. Das heißt, selbst wenn die sich zusammentun würden, kämen sie nicht auf das, was die Rechten eben halt bringen.
Ja, das Bündnis hat miteinander diese Mehrheit von 40% oder eben sogar weiter drüber, sodass ihnen dann auch die Mehrheit der Sitze im Parlament zusteht. Giorgia Meloni führt die postfaschistischen Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens. Sie ist 45 Jahre alt, sitzt seit 2006 im Parlament. Und Sie, Frau Reschi, haben Meloni vor kurzem so charakterisiert, sie verehrt den Duce, Donald Trump und früher Wladimir Putin. Welche Gruppen der Bevölkerung, soweit Sie das jetzt schon einschätzen können, hat Meloni für sich gewinnen können? Sie war ja schon mal Ministerin für Jugend und Sport unter Berlusconi.
Also Giorgia Meloni sitzt eben halt seit 2006 im Parlament, ist überhaupt nicht neu. Sie hat, der große Vorteil, den sie hatte, war, dass sie in der Opposition zu Draghi war, wenngleich sie überhaupt keine Opposition zu Draghi betrieben hat. Ja, sie hat also Draghis Projekte nach wie vor unterstützt und eigentlich kann man auch sagen, dass Draghi selbst ihr größter Unterstützer ist. Aber sagen wir mal so, die Linke, also die italienischen Sozialdemokraten, wenn man so will, die PD, haben Giorgia Meloni über sehr viele Jahre komplett unterschätzt, so dass sie beispielsweise bei den Wahlen 2018 hatte sie 4,7%, kurz danach hatte sie 17%, also im Schatten der anderen dann sich als darstellen konnte, als einzige Verteidigerin des italienischen Volkes gegenüber dem Großkapital, was natürlich überhaupt nie so war. Also Meloni hat alle Gesetze von Berlusconi allen zugestimmt, ja. Mhm. Sie ist auch nicht neu. All das, was sie jetzt einbringt in die, das ist eigentlich die gleiche Rechtskoalition, die Italien 20 Jahre lang regiert hat, die wird sie auch jetzt wieder regieren. Also Berlusconi, Salvini und so weiter mit etlichen bekannten Gesichtern. Da ist eigentlich so gut wie kein neues Gesicht dabei, ja.
Haben die Leute sie aus Überzeugung gewählt oder, das war zum Teil auch zu lesen, als Hoffnungsträgerin war ihre Partei? Sie sagen zwar, sie ist nicht neu in der Politik, aber ihre Partei, die sie 2012 gegründet hat, die war eben noch nie in der Regierung.
Naja, also die Fratelli d'Italia sind ja hervorgegangen aus der Alleanza Nazionale, also mit Fini, Fini war ja mit Berlusconi in der Regierung und die Alleanza Nazionale wiederum ist aus MSI, aus der postfaschistischen Partei hervorgegangen. Also so neu ist das alles nicht, ja. Sondern es war einfach nur so, der Glücksfall für Meloni war, dass sie in der Opposition zu Draghi war, wenngleich sie de facto keine Oppositionspolitik betrieben hat, aber sie war faktisch in der Opposition und das war ihr großer Glücksfall. Das hat ihr jetzt zu dem Sieg verholfen.
Wenn jetzt dieses Rechtsbündnis die Mehrheit hat, was bedeutet das denn für die Postenverteilung? Also Meloni wird erste Ministerpräsidentin, Berlusconi und Salvini, was haben die vor?
Naja, das ist natürlich jetzt noch zu klären. Also die möchten natürlich, also klar, dass Meloni jetzt Ministerpräsidentin werden wird, da kommt der Staatspräsident wohl nicht dran vorbei. Es kommt drauf an, der Salvini möchte natürlich gerne wieder Innenminister werden, aber die Meloni scheint dem gegenüber nicht so aufgeschlossen zu sein und auch Berlusconi, ich meine, er hat ja irgendwie relativ wenig Stimmen gekriegt letztlich im Verhältnis zu Meloni, von daher werden sie ein bisschen abgespeist werden, das muss man irgendwie auch ganz klar sehen, aber es sind einfach viele alte Gesichter dabei, die in den verschiedenen in Berlusconi-Regierungen schon da waren und die werden wieder eine Rolle spielen jetzt. Ne? Und das ist also, es ist eigentlich nur ein Aufguss von dem Alten, was schon war.
Meloni hat im Wahlkampf ein Europa der Patrioten ausgerufen. Was kommt jetzt mit der wahrscheinlich neuen italienischen Regierung auf Europa zu?
Naja, sie hat sich ja immer zusammengeschlossen mit Orban und mit den Visegrad-Ministerpräsidenten und sie gehört eben halt zu dem erzkonservativen Europa. Und da muss man sagen, also es wird ja immer viel gesagt, also gerade die von der Leyen hat ja auch der Meloni jetzt irgendwie noch wirklich großen Vorschub geleistet, indem sie kurz vor den Wahlen nochmal die Italiener ermahnte, auch richtig in Anführungszeichen zu wählen. Das war natürlich extrem kontraproduktiv, also für alle, die jetzt nicht irgendwie unbedingt Postfaschisten sind. Und demzufolge denke ich mal, die EU hat auch eine gewisse Verantwortung dahingehend, dass sie ja immer auch relativ zahnlos dennoch vorgegangen ist gegenüber Leuten wie, also Ministerpräsidenten wie Orban. Da wurde immer viel angedroht, aber letztendlich ist nicht viel passiert. Auch nicht gegenüber Rechtsbrüchen beispielsweise in Polen, was die Justizreform da betrifft. Und daher wird sich Meloni auch da keine großen Gedanken machen müssen, was die EU betrifft.
Damit kommen jetzt aber vermutlich auch eine ganze Reihe von Leuten in die Regierung, die ja vorbestraft sind oder gegen die noch ermittelt wird.
Naja, das ist ja irgendwie sozusagen eine Konstante des italienischen Parlaments. Ja, also das war die einzigen, die dagegen vorgegangen sind, waren die Cinque Stelle. Nicht, dass es ihnen zum Vorteil gereicht hätte, weil das einfach eine Sache ist, an die die Italiener inzwischen völlig gewöhnt sind. Aber die Tatsache, dass also die Cinque Stelle, die haben sehr viele Fehler begangen, gar keine Frage, aber sie hatten eine Justizreform durchgesetzt, die beispielsweise die Verjährungsfristen in Italien beschränkt. Und das ist eigentlich das größte Problem des italienischen Justizsystems, dass man praktisch eigentlich jedes Delikt, was man begeht, also gerade was Korruptionsdelikte betrifft, die haben eine wahnsinnig lange kurze Verjährungsfristen in dem Sinne, dass man, wenn man einen Prozess in die Länge zieht, dann eben halt ungeschoren daraus hervorgeht. Das hat also bei Berlusconi bei über 40 Prozessen funktioniert. Und das war eine Geschichte, die nicht durchgesetzt werden konnte, weshalb im Übrigen die Regierung Conte ja auch zu Fall gebracht wurde von Renzi. Und das ist das größte Problem eigentlich der italienischen Politik nach wie vor.
Waren und sind Sie persönlich vorbereitet auf dieses Wahlergebnis oder jetzt doch noch mal mehr desillusioniert?
Nein, ich war darauf vorbereitet. Wir waren eigentlich alle darauf vorbereitet. Man hofft natürlich immer nur, dass das irgendwie da eine Überraschung gibt, aber die gab es dann nun halt nicht. Ja, jetzt müssen wir irgendwie damit leben und sehen. Es ist aber auch nicht so, dass jetzt irgendwie das ein überragender Erfolg für Meloni war, weil das ist ja doch dann immer noch relativ knapp. Also sie können jetzt nicht so ganz gut durchregieren. Ne? Das muss man jetzt mal, die genaue Prozentzahl wird sich ja erst morgen dann ergeben. Wir werden sehen, aber es war natürlich irgendwie vorauszusehen, dass es so kommen würde, leider.
Die radikale Rechte gewinnt die Parlamentswahl in Italien. Die Publizistin Petra Reschi live aus Venedig mit einer ersten Einordnung. Ja, das offizielle Ergebnis gibt das italienische Innenministerium dann morgen bekannt. Frau Reschi, herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch.
Und jetzt schaut Arno Ozesek in die gedruckten Feuilletons vom morgigen Montag, dem 26. September.
SOS und Kalter Krieg betitelt die Süddeutsche Zeitung ihren Feuilleton-Aufmacher, der sich mit den Folgen einer möglichen Gasknappheit für Kultureinrichtungen befasst. Der Anlass? Kulturministerkonferenz, Kulturstaatsministerin und Kommunen haben ein Papier verabschiedet, das laut Jörg Henschel düstere Szenarien ausmalt. Ein nicht geringer Teil des Geldes, das heute in neue Ausstellungen oder Inszenierungen fließt, in Gagen und Ankäufe, könnte bald für die Heizung draufgehen. Vor allem kleinere Kulturinstitutionen könnten sich bald fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, vorübergehend zu schließen, statt ihr knappes Budget durch den Schornstein zu blasen. Nichts mehr zu entscheiden hätten die Institutionen laut Henschel allerdings, wenn das Gas nicht nur teuer, sondern generell knapp wird. In der Security of Supply Verordnung der EU, passenderweise auch SOS-Verordnung oder Gasnotfallplan genannt, werden Kultureinrichtungen ausdrücklich nicht zur kritischen Infrastruktur gezählt. Sie müssen danach also als Erste aufs Heizen verzichten. In der Klassifizierung der Bundesnetzagentur wiederum, die bei Knappheit entscheidet, wer wie viel Gas bekommt, kommen sie überhaupt nicht vor. Besagtes ministerielles Papier fordert von der Netzagentur nun, die EU-Verordnung im Zweifel zu übergehen und der Kultur den Gashahn nicht abzudrehen. Doch dass ihr Appell verfängt, ummt Henschel, daran scheinen die Ministerinnen und Minister selbst nicht recht zu glauben. Bald ist keine Rede mehr davon, dass Theater oder Konzertsäle geöffnet bleiben müssen. Es geht nur noch darum, wie sich die Kunstwerke, die Handschriften, die empfindlichen Möbel und Musikinstrumente retten lassen. Bevor Sie dem Kulturbetrieb reflexhaft einen warmen Winter wünschen, denken Sie bitte an die schmelzenden Eisberge. Unterdessen wenden wir uns mit der Tageszeitung Die Welt der ostdeutschen Garagenkultur zu, deren Blüte zu DDR-Zeiten Michael Pilz schildert. Je kleiner die Autos waren, desto wohnlicher gestalteten sich die Garagen. Manche waren mit Sesseln, Sofagarnituren und Schrankwänden wie Datschen, andere waren wie Tischlereien mit Werkbänken und Tischkreissägen eingerichtet. Immer liefen Radios, in der Regel RIAs oder andere Feindsender. Dafür stammten die Ackbilder an den Garagenwänden aus volkseigenen Zeitschriften, aus Magazin oder Fotografie. Die bunte Garagenkultur hat sich bis heute erhalten, doch demnächst, so Pilz, könnte alles vorbei sein. Ab 2023 droht, wie jedem Pächter eines Grundstücks, auch gekündigten Garagennutzern, dass sie das Gelände so zu hinterlassen haben, wie sie es ursprünglich übernommen hatten. Sie müssten ihre Garagen abreißen, den Schutt entsorgen und die Brachen wiederherstellen. Auf eigene Kosten. Flugschriften wie »Wehrt euch« überdecken an den Aushängen der Anlagen bereits die Einladung zum Grillfest. Auch das Garagenvolk bereitet sich im Osten auf einen heißen Herbst vor, auf den Widerstand und auf ein neues 89. Wenn Sie hartkörniges geistiges Kraftfutter mögen, lesen Sie in der Tageszeitung »Die Qualen des Narzissmus«. So heißt ein Buch der österreichischen Philosophin Isolde Charim. Der Vorabdruck in der Taz kreist um die Frage, wie kommt es, dass die Menschen für ihre Knechtschaft kämpfen, als sei es für ihr Heil? Hier ein Teil der Antwort. Der Mythos der Einzigartigkeit, der Mythos der narzisstischen Anrufung ist unser heutiges Gegenprinzip, das imaginäre Gegenprinzip zur allgemeinen Austauschbarkeit in den realen Verhältnissen. Einzigartigkeit ist die Form, in der wir die allgemeine Austauschbarkeit leben. Einzigartigkeit ist das paradoxe Gegenprinzip, das uns antreibt. Nicht austauschbar war der Flammenwerfer. So nennt die SZ den am Samstag verstorbenen Free-Jazzer Pharoah Sanders, der für die Frankfurter Allgemeine Zeitung wiederum der wohl letzte High-Energy-Prophet des Jazz-Saxophons war. Manche seiner Platten machen jeden Besuch bei einem Psychotherapeuten überflüssig, verbeugt sich Peter Kemper. Übrigens, die Taz titelt eine Empfehlung, von der sich das Gleiche sagen lässt wie von alternativmedizinischen Globuli: Schaden wird's wohl nicht. Sie lautet: immer schön lächeln.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.